Die Chinesen kommen mit Geld. Deutsche Unternehmen aufkaufen. Fließt der gelbe Fluss bald durch Deutschland oder der Rhein durch China? Wer profitiert, wer muss zittern und welche Gipfel wollen die Chinesen eigentlich noch erklimmen? Antworten heute dazu in der Phoenix-Runde, liebe Zuschauer. Unser Titel: Deutschland im Warenkorb, China auf Shoppingtour. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste: Wolfgang Grob ist bei uns, Inhaber und Geschäftsführer des Textilunternehmens Trigema in Wohladingen. Hao Gui ist Moderator und Radiojournalist. Sie leben seit 1999 in Deutschland. Sie arbeiten bei der Deutschen Welle und sind dort hauptsächlich für die Asienprogramme zuständig. Margot Schüller arbeitet für das GIGA-Institut für Asienstudien in Hamburg und kennt sich bestens aus mit der ökonomischen Entwicklung sowohl in China als auch im übrigen Ostasien. Und schließlich meine Kollegin Dorothea Siems von der Tageszeitung Die Welt, Chefkorrespondentin für Wirtschaftspolitik. Herr Grupp, was passiert, wenn es an Ihrer Haustür klingelt und eine Gruppe Chinesen mit einem Koffer voller Geld steht vor der Tür und möchte Trigema aufkaufen, sozusagen Cash auf die Kralle?
Da passiert nichts anderes, als was normal ist. Ich bin Inhaber der Firma und habe sie so geführt, dass ich sie sicher nicht verkaufe. Und ich habe schon immer gesagt, ich habe meine Firma so konstruiert, dass selbst Bill Gates die Firma nicht kaufen kann, solange ich nicht Ja sage. Und im Moment würde ich nicht Ja sagen. Das ist ein Familienunternehmen. Meine Kinder sind in der Firma und es ist selbstverständlich, dass meine Kinder die Firma übernehmen.
Nun sieht's, da gibt es ja auch noch andere Unternehmensstrukturen in Deutschland, auch inhabergeführte Firmen. Und möglicherweise haben die Chinesen auch noch andere Branchen im Blick als die, für die Herr Krupp arbeitet. Was interessiert die Chinesen ganz besonders an deutschen Unternehmen?
Da kann ich vielleicht etwas pauschaler sagen. Das, was man in Deutschland an Unternehmen interessiert ist, die man übernehmen möchte, steht eigentlich in dem sogenannten Konzept Made in China 2025. Das ist ein industriepolitisches Leitprogramm, verabschiedet von der Parteizentrale. Und die hat sozusagen 10 Schlüsselbranchen definiert, angefangen von E-Mobilität bis zu Schnellzüge, also unsere ICEs sozusagen.
Also auch alle wichtigen Branchen eigentlich.
Ja, da machen wir auch so, sogar in Osteuropa gute Geschäfte. Also mit den Schnellzügen. Diese Geschäfte interessieren chinesische Investoren politisch motiviert, also mit der Unterstützung durch die Partei, durch den Staat. Und diese Unternehmen aus Deutschland mit hohem technischem Know-how, die sind sehr beliebt.
Und da werden Sie eben in Deutschland auch sehr fündig, Frau Schüller. Wir wollen uns ja in erster Linie mit dem Einkaufsmarkt in Deutschland heute beschäftigen. Ist den Chinesen, den chinesischen Investoren da das Beste gerade gut genug?
Auf jeden Fall, weil China hat schon sehr viel industriepolitische Erfolge gemacht, aber es fehlt noch das Sahnehäubchen in vielen Bereichen. Das heißt, die Unternehmen gehen ins Ausland, um ihre Wertschöpfungskette zu komplementieren, und sie wollen natürlich auch die beste und neueste Technologie haben. In der Regel sind es Unternehmen, die technologisch weiter fortgeschritten sind. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit dem Unternehmen? Hier ist immer die Befürchtung, die Technologie wird abgesaugt. Das ist in der Regel nicht der Fall, sondern das Unternehmen wird so gelassen, es wird sogar investiert auch in diese Unternehmen und die Arbeitsplätze auch behalten.
Frau Siems, es gibt ja Gegenwehr in Deutschland und Europa gegen diese chinesischen Investitionen, gegen diese Shoppingtour, wie wir sie heute nennen in der Sendung. Da werden ja oft sicherheitspolitische Gründe genannt. Das sind Schlüsseltechnologien, die darf man nicht in ausländische Hand geben. Inwieweit sind wir da überhaupt in der Lage, Zäune hochzuziehen gegen diese Übernahmen?
Ja, also da ist ja das Gesetz entsprechend verschärft worden im 2017. Also nachdem hier ein Fall, der so ein bisschen aufgerüttelt hat,
Roboterhersteller
KUKA war auf seinem Feld sehr weit vorne. Und die Chinesen haben das Unternehmen gekauft. Und daraufhin war auch in Deutschland in der Politik die Bereitschaft, die in Europa ohnehin vorhanden ist, zu sagen, also wir müssen aufpassen, dass nicht gerade die Bereiche, die unsere Zukunft halt sichern sollen, also anspruchsvolle Technologie, nach China wandert. Nun ist gerade KUKA eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass genau das passiert, was Frau Schüller eben auch schon gesagt hat, dass nämlich hier Arbeitsplätze dadurch gesichert werden. Also es gab keine Deutschen und Europäer, die das gekauft haben. Und auch, dass Deutsche dadurch in die Lage versetzt werden, den enormen expandierenden chinesischen und asiatischen Markt mit dabei zu sein, wenn der aufgerollt wird. Also das ist nicht, also hier wird manchmal so getan, als wenn es darum geht, wenn wir es nicht mehr machen oder wenn wir hier Investitionen haben, dann sind wir raus aus dem Spiel. Normalerweise ist es in der Wirtschaft so, dass man dann zusammengeht und zusammen eben sehr stark ist. Das ist der, wenn es gut läuft.
Unter den Unternehmen gibt es da aber große Skepsis. Genau. Also die neueste Umfrage sagt ja, dass etwa mehr als die Hälfte der Führungskräfte in Politik und Wirtschaft einen Schutz für deutsche Technologie fordern. Das waren vor 2 Jahren erst ein Viertel. Da hat sich also die Skepsis erheblich erhöht. Und zwar unter den direkt Betroffenen, also denen, die Unternehmer sind oder als Unternehmer arbeiten und auch die Politiker, die darüber dann entscheiden, welchen Schutz es gibt.
Das ist generell der Reflex, der sehr schnell auch da ist, zu sagen, also die machen Industriepolitik, die planen und wir bei uns, ist es gerade im Mittelstand, das ist ein bisschen ja chaotischer, jeder macht ja sein Unternehmen und sein Ding, dann sind die uns überlegen. Ich bin da gar nicht überzeugt davon, dass das so ist, weil gerade dieser Mittelstand, der so seine eigenen Wege macht, da haben wir ja ganz viele, die die Weltmarktführer sind. Und nochmal, also die Zusammenarbeit ist nicht so, dass die Arbeitsplätze weg sind und dass die Technik dann hier weg sind, sondern es ist ausländisches Kapital, in dem Fall halt chinesisches hier. Ja. Und wir dürfen nicht übersehen, die deutsche Wirtschaft hat viel mehr in China eingekauft als bisher umgekehrt. Ja. Und auch die Chinesen fühlen sich da nicht unbedingt jetzt überrollt. Also man muss so ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht die Panik verbreitet, so dass wir eben, dass nichts mehr für uns übrig bleibt, sondern wir sind in diesem entwickelten Hochtechnologiebereich durchaus auch mit dabei.
Ja, vielleicht noch mal ganz von Ihnen, zurück zu dieser Frage, warum denn diese Diskussion so empört war. Und zwar, ich glaube, das ist der springende Punkt gewesen, dass nämlich der chinesische Bieter alle anderen durch ein sehr viel höheres Angebot 30% über deren Bietungsmöglichkeiten kaufen konnte. Und da entstand die Frage, woher kommt das Geld? Und das bedeutet, müssen wir nicht auch mal überlegen, wenn diese Unternehmen investieren und sie bekommen subventionierte Kredite und deutsche Unternehmen, wir hatten ja 2 deutsche Unternehmen, die waren ebenfalls an KUKA beteiligt, die haben nicht kaufen können. Also es wäre möglich gewesen, wenn die normale Preise hätten zahlen können, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall sollten wir dann gucken und auch überlegen, wann überhaupt die Diskussion entstanden ist. Und sie ist da entstanden, als die Frage der Transparenz auftauchte.
Gut, das ist ein guter Hinweis. Herr Grupp, gibt es da möglicherweise, was wir jetzt gehört haben, dass gerade chinesische Unternehmen ja mit sehr viel Kapital kommen? Sie sind davon nicht betroffen, aber es könnte ja trotzdem den Wettbewerb in Deutschland verzerren, wenn da viel Geld auf den Markt kommt, wo man nicht weiß, wo es herkommt.
Also zunächst ist mal, dass die Chinesen bei uns Firmen kaufen wollen, ist ein großes Kompliment an unsere Wirtschaft. Denn damit sagt man ja, dass wir hochinteressante Firmen haben, die das Weltinteresse geweckt haben. Das ist ein Kompliment. Und ob verkauft wird oder nicht, das ist eine Frage der Unternehmer. Ich meine, jedes Unternehmen entscheidet, ob er verkauft oder nicht. Und ich habe Ihnen gerade etwas salopp gesagt, dass ich mein Familienunternehmen, das mir gehört, nicht verkaufen würde, auch für viel Geld nicht. Das hat mit Chinesen nichts zu tun. Ich schätze die Chinesen, ist toll und die Wirtschaft boomt und alles, aber ich würde es auch an einen Deutschen nicht verkaufen, weil ich das meinen Kindern nicht antun würde. Wenn also hier ein hochtechnologiertes Familienunternehmen aus Geldgründen verkauft, dann ist das die Frage, ob das eigentlich Unternehmertum ist, dass man sagt, Geld steht an erster Stelle. Ich sag mal, ein Unternehmen zu besitzen, ein Unternehmen zu haben, die Verantwortung und auch, ich sag mal, Technologieführer zu sein, das ist doch eine Riesenerrungenschaft und die gibt man so schnell nicht ab.
Ist für Sie auch interessant, in China umgekehrt jetzt dann zu investieren?
Oder ich möchte mal sagen, ich bin nun mal in einer Branche, Sie haben das so nett gesagt, dass da bei mir vor der Tür jemand steht mit einem großen Geldsack. Ich meine, das wäre ja ein großes Kompliment, aber ich glaube nicht, dass die Chinesen, um eine Textilfirma zu kaufen, mit diesem Geldsack vor meiner Tür stehen würden. Also, aber ich sage jetzt mal, für mich kommt es nicht in Frage, dass ich in China jetzt eine Textilfabrik aufbaue, weil da sind die Chinesen, haben ihre eigenen Fabriken, viel besser, weil wir kaufen ja vieles aus China an Textilien.
Aber Sie argumentieren ja mit der Qualität Ihrer Produkte im Wettbewerb.
Aber ich muss jetzt nicht unbedingt meine Qualität nach China tragen, sodass ich morgen dann damit konfrontiert werde, dass die Chinesen sagen, ich mache jetzt die gleiche Qualität und exportiere sie dann entsprechend, weil die Löhne billiger sind, billiger nach Europa oder nach Deutschland. Also ich schaffe mir ja indirekt durch dem, dass ich irgendwo Firmen baue, auch, ich sag mal, gebe ich indirekt das Know-how raus und laufe Gefahr, dass das Know-how kopiert wird und dass das dann im Prinzip als Konkurrenzprodukt mir dann irgendwann zurückfällt.
Sie sprechen da ein wichtiges Problem an, das es in dem Zusammenhang gibt. Ganz generell, Herr Gui, gibt es zwischen, wir haben jetzt beides besprochen, chinesische Investitionen in Deutschland und deutsche in China, gibt es da sozusagen ein Chancenungleichgewicht zwischen beiden Ländern und wie sieht das genau aus?
Selbstverständlich. Deutsche Unternehmen haben seit Anfang der 90er schon sehr kräftig in China investiert und die chinesischen Investitionen in Deutschland sind ein Phänomen, gibt es seit ein paar Jahren, das wird immer lang und heiß diskutiert, mit ein paar bekannten Fällen. KUKA ist nämlich nur ein Fall davon. Ich meine, wenn ich mich nicht täusche, macht die gesamte chinesische Investition in Deutschland knapp 5% aus von dem, was deutsche Unternehmen in China investiert haben. Also es ist kein Vergleich da. Und natürlich investiert, wenn man Geld hat, investieren möchte, investiert man strategisch. Das machen die alle Chinesen. Man guckt ja nicht nur, wo das Kapital schnell wachsen kann, sondern sie gucken, wo sie strategische wichtige Branchen aussuchen und sagen, die hätten wir Interesse und die haben wir zu Hause nicht. Und durch diese Beteiligung, wie Chinesen sagen, das ist eine Kooperation oder Zusammenarbeit auf gleiche Augenhöhe, da wird auf der anderen Seite natürlich in Deutschland auf der einen Seite Arbeitsplätze gesichert, auf der anderen Seite werden auch Sozialkassen geführt und die chinesischen Investoren zahlen auch. Was ja etwas ungewöhnlich an dem ganzen Vorhaben ist ja, chinesische Investoren sind nicht mehr so weltbewandert. Sie kommen etwas anders auf als die klassischen Investoren aus den USA mit einem schwarzen Aktenkoffer. Mhm. Aber das Ziel ist das gleiche. Sie möchten sich gern beteiligen. Und zwar sich partizipieren an dem Wachstum hier in Deutschland.
Das ist ja eigentlich ein Kompliment für den deutschen Markt, dass die Chinesen, diese Unternehmen ja auch diese hohen Sozialkosten, Soziallasten akzeptieren in Deutschland, die es in China ja so nicht gibt. Dass es sich trotzdem lohnt, hier zu wirtschaften.
Also es lohnt sich, sonst wäre ja auch die deutsche Wirtschaft nicht so stark. Also wir sind teuer, aber wir sind auch gut. Also das ist im Moment sind wir auch gar nicht mal so teuer durch den Eurokurs, aber das ist ein anderes Thema. Also durch den Wechselkurs. Aber eben was natürlich die Beziehung zu China besonders macht und schwierig und auch anders als beispielsweise zu den USA oder zu Frankreich, ist, dass es sich eben um eine staatliche Planwirtschaft mit marktwirtschaftlichen Elementen handelt. Und Sie haben das ja auch schon angesprochen, bei den Investitionen ist eben mitunter, manchmal weiß man es, manchmal ist es nur ein Verdacht, dass der Staat da durchaus das subventioniert, dass diese Unternehmen vor Ort überhaupt in der Lage sind, so viel zu bezahlen aus strategischen Gründen. Nun ist eine Förderung einer Wirtschaft auch nicht so ungewöhnlich. Wir machen das ja auch mitunter. Also wir haben das beispielsweise hier mit der Energiewende, subventionieren wir auch bestimmte Dinge, weil wir sagen, wir möchten, dass das in diese Richtung geht. Mit dem Elektroauto wird es überlegt, China macht es. Aber es ist natürlich, wenn ein ganzes Land und dann noch ein so großes Land sagt, also da ist der Staat mit seinen ganzen Möglichkeiten dabei, eben und hier steht dann der Mittelständler dem gegenüber, dann ist das natürlich eine schwierige Konstellation. Und deshalb muss das Ziel sein, und daran arbeitet man ja, Investitionsschutz oder Investitionsabkommen, dass man sagt, wir müssen Regeln schaffen, dass das geht, obwohl wir eigentlich ein unterschiedliches Wirtschaftssystem haben, aber trotzdem eben nach den Regeln der Marktwirtschaft agiert wird.
Zu handeln ist im Moment, dieses Abkommen läuft ja gerade. Herr Gui hat es vorhin schon gesagt, China will in 2025 Weltmarktführer in 10 Schlüsseltechnologien werden. Also wird jetzt im Ausland Know-how zusammengekauft und man lässt sich aber zu Hause nicht in die Karten schauen. Dieses Doppelspiel, werden sich die Chinesen da durchsetzen? Denn das führt ja zu großer Verärgerung in anderen Ländern.
Ja, wobei ich sage, dieses Programm Made in China 2025 ist ja eigentlich nur eine Fortsetzung der bereits seit langem bestehenden Industriepolitik. Und die Sektoren, die jetzt gefördert werden, sind auch die vorher gefördert wurden. Also es ist nichts Neues, tatsächlich eine Kontinuität und damit auch eine Transparenz, wohin die Reise gehen sollen für uns. Und insoweit kann man sehr viel lesen und auch sehr viel Forschung machen, was denn chinesische Industriepolitik ist. Da, finde ich, ist kein Geheimnis bei. Das finde ich sogar sehr gut, dass man sich darauf einstellen kann. Die Frage ist natürlich, wo ist die Schnittstelle zwischen unserem politischen oder wirtschaftspolitischen System und dem chinesischen? Und da ist natürlich die Frage tatsächlich, wo gibt es die Möglichkeit, gleiche Bedingungen herzustellen, also das Level Playing Field. Und ein Bereich ist die Frage, ob ein Unternehmen staatlich subventionierte Kredite bekommt und damit auch nicht den Regeln entspricht. Also, und das ist jetzt zum Beispiel auch bei Infrastruktur der Fall.
Ich habe vorhin ja schon gesagt, deutsche Wirtschaftsunternehmen sind ja zum Teil sehr reserviert und zurückhaltend geworden. Herr Krupp, Sie haben gerade gesagt, wenn man in China investiert, muss auch so ein bisschen aufpassen, dass einem die eigene Technologie nicht verloren geht. Waren da in der Anfangsphase vor 20, 30 Jahren, als Deng Xiaoping seine Reformpolitik begonnen hat, die deutschen Unternehmen etwas zu leichtsinnig? Ich habe so ein bisschen Erinnerung, das war wie so ein Windhundrennen nach China, dass man möglichst schnell dort präsent sein wollte, vor Ort sein wollte, sich einen neuen Markt erschließen wollte. Ist man da etwas zu leichtfertig auch mit den technologischen Ressourcen umgegangen?
Das kann ich so nicht sagen. Aber es ist eine Logik, dass, wenn ich sage, es kommt eine chinesische Firma, die bekannt ist, ein weltanerkanntes Produkt hat und fertigt nun in Deutschland, dass natürlich dann das Know-how, das sie haben, oder den Vorsprung, den sie haben, dass der dann automatisch irgendwann weniger wird, weil man das Produkt kennt und sieht und durchforschen kann, viel leichter, als wenn die ganze Produktion, ich sag mal, in China bleibt. Und deshalb sage, war das früher ja schon bei den Textilproduzenten so. Man hat ja, wenn man irgendwo im Ausland produziert hat, dann plötzlich sah man, dass das Produkt ähnlich von einer anderen Firma plötzlich auch geliefert wurde, weil die natürlich die Kopiererei es viel leichter hatten. Also das heißt, es war so, man hat in Deutschland oder man hat von Deutschland im Ausland produzieren lassen, der hat es produziert. Und plötzlich hat er diese Marke ohne die Marke selber auch gebracht, mit, also das gleiche Design und alles hat man gebracht. Die Kopiererei ist leichter. Deshalb sollten wir natürlich wissen, dass wir erstens stolz sein können, dass wir eine Industrie haben, die gerne übernommen wird. Aber wir sollten wissen, dass wir das Know-how natürlich so lange behalten sollten, solange es möglich ist, und es nicht fremdgehen. Und da muss jeder Einzelne entscheiden,
ja,
ob er auslagert oder nicht.
Plagiate und Raub geistigen Eigentums. Es gibt noch andere Dinge, die da manchen deutschen Unternehmen unangenehm aufstoßen. Jetzt ist Angela Merkel zurzeit in China, um genau diese Probleme zu besprechen. Da geht es auch um Patentrechte, es geht um Technologietransfer, der oft erzwungen ist, zumindest bei Joint Ventures von deutschen und chinesischen Unternehmen in China. Auf was hat sich die Kanzlerin da eigentlich eingelassen? Ist das so eine Art Sisyphus-Arbeit? Kennen wir aus der griechischen Mythologie? Man schiebt den Felsen auf den Gipfel und kurz vorher rollt er wieder runter. Muss man da einen langen Atem haben?
Man muss sich ja fragen, warum sich die Bundeskanzlerin 11-mal hintereinander habe einlassen müssen. Nee, das ist eine Zusammenarbeit. Ich denke, hier in dem wirtschaftlichen Bereich müssen wir davon sprechen, dass Deutschland und China in vielen Bereichen sehr ähnlich sind und dass sich beide Volkswirtschaften sehr gut ergänzen können. Zum einen ist natürlich Deutschland, deutsche Industrie in dem Premium-Sektor sehr gut, und auf der anderen Seite hat China zum Beispiel andere Sektoren, den neuen Sektoren, zum Beispiel in der Informationstechnologie oder in der Telekommunikationstechnologie. Da haben sie ja weltweite führende Anbieter. Und wir wissen, Industrie 4.0 oder Made in China 2025, wir haben zwar Industrie, aber wir brauchen aber Telekommunikationslösungen oder Informationstechnologieanbieter. Und wenn die, das ist nur ein Beispiel davon, und wenn wir diese beiden Unternehmen, diese Industrien zusammenführen und gemeinsam forschen, wir sagen zwar, wir kaufen, also Chinesen kaufen hier in Deutschland Know-how auf, sie kaufen nicht einen statischen Zustand. Sie kaufen diese Grundlage, um auf diese Grundlage weiterzuforschen, und zwar mit deutschen Unternehmen zusammen. Das war zumindest angesagte Ziel. Nur so kann man immer wettbewerbsfähig werden. Und da hat den Vorteil, und zwar für die Industrie 4.0 oder für die nächste Industrie-Revolution, da sind noch viele Normen, die gesetzt werden können. Und da Deutschland und China beide große Volkswirtschaften sind, beide Industrienationen sind oder eine werdende möchte, da macht das Sinn, dass beide Länder gemeinsam den Ton setzen, um natürlich diesen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Wenn die das nicht täten, dann kommt jemand anders.
Stimmt ja. Auch durchaus, wenn man sieht, also so beispielsweise die Automobilindustrie, die sehr früh in China sich engagiert hatte, also investiert hatte, um dort eben zu wachsen, welchen Vorteil sie davon hat. Also es ist keine ausländische Autoindustrie dort so stark. Die Japaner sind auch stark, aber eben, weil die Deutschen eben auch vor Ort sind. Es geht ja oft eben auch darum, diese Investitionen, um dann die Märkte zu erobern. Das ist oft sehr gut aufgegangen. Also wir waren auch deshalb nach der Finanzkrise sehr schnell aus unserem Tal wieder draußen, weil wir eben in den USA lief es schlecht, in Europa lief es schlecht, China wuchs dann der Handel ganz, ganz stark, konnte also das auffangen. Also es ist nicht so, dass unsere Autoindustrie durch Chinesen kopiert wurde und jetzt abgehängt ist, sondern sie ist stark dadurch auch mitgeworden und jetzt versucht man, das ist dann diese nächste Form der Zusammenarbeit zu sagen, beim E-Auto beispielsweise, da gehen die Chinesen massiv rein und die Deutschen wollen da rein, sind ein bisschen spät dran, würde
ich mal sagen. Sind wir schon Juniorpartner sozusagen.
Und genau das Gleiche auch bei vielen Umwelttechnologien, genau das Gleiche. Auch da ist es so, an dieser Zusammenarbeit, es ist gleich eine völlig andere Größenordnung dann möglich, also sowohl was Forschung angeht, sowohl auch was Märkte angeht. Das ist nicht so, wir verlieren das an die Chinesen und dann ist es weg, sondern es ist ein weiterer Schritt der Globalisierung, wie wir das eben mit USA und Europa seit langem kennen.
Ich möchte mich kurz anschließen hier an E-Mobilität hier. Wir sagen hier, wenn wir in Deutschland über E-Mobilität sprechen, sprechen wir über E-Autos, also mit PKWs. Und die Bundeskanzlerin Merkel wird morgen eine andere chinesische Stadt besuchen, Shenzhen, ist Geburtsstadt der chinesischen Reform- und Öffnungspolitik. Und in der Stadt fahren jetzt 15.000 E-Busse. Alle Linien, auf allen Linien, ich meine, es sind 400 Linien. Und die Technologie ist ja gut. Die Deutschen haben sehr klassische Autobauer und sei es Mercedes oder BMW, die in China im PKW-Bereich einen guten Namen haben. Aber bei diesen E-Mobilität, da haben die Chinesen in der Kurve überholt sozusagen. Mhm. Ja, die haben angefangen, Batterietechnologie zu erforschen. Sie haben die ganze Karosserie gebaut und die Antriebstechnologie. Die haben so weit entwickelt. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen aufwerten, indem man eine deutsche.
Also Karte die Chinesen haben kein Problem mit Dieselfahrverboten.
Nein.
Also ich glaube auch, dass deutsche Unternehmen sehr von dem wachsenden chinesischen Markt profitiert haben. Und man sieht das ja auch gerade, Sie nannten das Beispiel Automobilsektor, das ist sehr wichtig. Auch noch unsere Importe oder Exporte nach China sind gewachsen, 260.000 allein im letzten Jahr. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo wir unterschiedliche Interessen haben. Und das ist natürlich das Thema, das die Bundeskanzlerin anspricht. Unter anderem natürlich die Frage der Reziprozität, des gleichberechtigten Zugangs zum chinesischen Markt. Da hat sich was getan, das nannten Sie auch gerade. Aber in anderen Bereichen gibt es ja nicht nur Barrieren in den Markt zu kommen, sondern Barrieren im Markt selber. Zum Beispiel staatliche Aufkaufssysteme, staatliche Auftragssysteme, da sind wir gar nicht drin und das ist auch sehr schwer. Das heißt, die großen Infrastrukturprojekte in China waren immer nur möglich mit dem Joint Venture chinesischer Unternehmen. Also es gibt eine ganze Reihe von Fragen, wo wir sagen, wir müssen auch unsere Interessen vertreten und deswegen, denke ich, ist die Delegation ja auch mitgekommen.
Herr Krupp. Also wir dürfen das natürlich nicht zu negativ sehen. Ich sage nochmal, es ist zunächst ein Kompliment, dass die Chinesen sehr stark an deutschen Firmen interessiert sind. Nur ist es die Frage, wenn wir einen Partner aus China beteiligen, der muss ja nicht die Mehrheit haben und der muss ja nicht die ganze Firma kaufen. Ich sage mal, der kann ja beteiligt sein, um damit in den Zukunftsmarkt, und China ist nun ein riesen Zukunftsmarkt für die deutsche Industrie, sozusagen mit dabei zu sein, kann eine Beteiligung ja sehr positiv sein. Das heißt ja nicht, dass deshalb die Chinesen diesen Betrieb sozusagen stilllegen oder in China aufbauen, sondern eine Beteiligung eines Chinesen oder eines Amerikaners oder sonst was ist ja nicht negativ. Wenn man nicht damit sozusagen die Macht, die man als Inhaber hatte, aus der Hand gibt. Und deshalb sage ich, es ist eine positive Geschichte, eine Beteiligung, aber man muss, und damit dann natürlich auch die gegenseitigen Ergänzungen und sozusagen, dass man damit auch in China natürlich besser Fuß fassen kann, finde ich top. Nur bei KUKA war für mich nicht nachvollziehbar, dass man praktisch 100% den Betrieb abgegeben hat und die Technologie, die garantiert eine riesen Zukunftstechnologie ist, sozusagen ganz aus den Händen gegeben hat. Da hätte der Staat sagen müssen, den kaufen wir jetzt mal und versuchen ihn dann mit irgendeiner großen Firma in Deutschland
Robotertechnologie bei KUKA gegangen. Sie haben gerade noch etwa, es geht ja auch um den Wirtschaftsstandort Deutschland und auch um den Arbeitsmarkt. Das spielt in dem Zusammenhang ja auch immer eine Rolle. Da spielt ja auch die Frage, was bedeutet jetzt eine solche Übernahme durch Chinesen für die Belegschaft? Frau Siems hat vorhin gesagt, wir sind in Deutschland teuer, hohe Lohnkosten, aber wir sind auch sehr gut in der Produktion, in der Produktivität. Wie lässt sich denn dieser Standard in Deutschland halten? Ist da möglicherweise sogar ein Know-how der Chinesen in Bereichen, wo sie stärker sind als wir, auch nützlich?
Wir dürfen das nicht so sehen. Ich bezahle ja nicht höhere Löhne für weniger Arbeit sozusagen. Wir bezahlen höhere Löhne, weil wir von den Mitarbeitern auch eine höhere Leistung bekommen und wertvollere Leistung. Und ich sag mal, wenn ich heute sehe im IT-Bereich, was da Gehälter bezahlt werden, dann denkt der irgendwo in eine Richtung und das ist der Wert. Und so sagen wir, wir haben in Deutschland, ich sag mal, man hat bei Auto gesagt, wenn du ein deutsches Auto fährst und am Baum fährst, dann steigst du eher aus, als wenn es ein ausländisches Auto ist. Das ist eben auch ein Wert, den man hier bekommt mit der Technologie, mit der Wertschöpfung, die man in Deutschland macht. Und dafür zahlen wir höhere Löhne. Ich habe ein Textil, das nicht teurer ist im Verhältnis für das, was ich biete. Es ist nur qualitativ besser, denn mir zahlt keiner einen höheren Preis, weil ich einen höheren Lohn zahlen muss. Er zahlt mir einen höheren Preis, weil ich entweder eine wesentlich bessere Qualität habe oder eine Riesenflexibilität und Schnelligkeit, die er sonst nirgends bekommt. Also das muss man sehen und ich sage mal, die Chinesen kommen nicht nach Deutschland, dass sie uns was wegnehmen wollen, sondern sie sind interessiert an uns, mit uns zusammenzuarbeiten und das ist, wie ich schon sagte, ein Kompliment, denn sie erwarten von uns, dass wir ihnen auch indirekt helfen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung.
Diese internationale Verflechtung, diese Globalisierung in der Wirtschaft, das hat ja immer auch Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Wird das gefährdet durch diese verstärkte Zusammenarbeit? Wird das stabilisiert? Gibt es da möglicherweise sogar neue Chancen?
Wenn es jetzt sich um die chinesischen Investitionen in Deutschland handelt, dann sind eindeutig die Aussagen der Gewerkschaften, die ja auch Untersuchungen dazu gemacht haben, dass es die Arbeitsplätze stabilisiert hat und vor allem, man muss ja sehen, in welchen Bereichen. Das sind Bereiche vor allem auch Forschung und Entwicklung, also allgemeine Produktion natürlich auch, aber meist Forschung und Entwicklungsbereiche. Das heißt, Unternehmen auch, die stark investiert haben in das Know-how der Leute. Und wir haben auch aufgrund des unterschiedlichen Bildungssystems, des Berufsbildungssystems, natürlich eine andere Qualifikation. Und das macht sich bemerkbar in Bereichen wie Maschinenbau, wo diese ganzen Anpassungsleistungen, Konstruktionen etc., die basieren ja auf den Mitbestimmungen bei der Entwicklung von Maschinen, von Beteiligten, also von den Arbeitskräften, die gut ausgebildet sind. Da gibt es noch enorme Unterschiede. Das heißt, unser Qualitätsniveau und Anspruch hängt auch mit der Ausbildung zusammen. Das ist der große Unterschied immer noch.
Aber man muss sich auch davon verabschieden, dass ein deutsches Unternehmen immer zu 100% irgendwie Deutschen gehört. Also von unseren großen, also von den größten, also von den DAX-Konzernen, die gehören zu über 50% den Ausländern. Also das ist aber kein schlechter Wert oder das ist nichts, was hier Arbeitsplätze gefährdet, sondern Kapital ist eben sehr international mobil. Und wie gesagt, es kommt darauf an, dass Regeln eingehalten werden, an denen man arbeiten kann. Und das war immer der Weg eigentlich bislang zu sagen, wir machen das international, das ist der ideale Weg. Der ist im Moment versperrt, im Moment tut sich auf der Ebene nichts. Aber dann eben bilateral. Und wir haben die Chance verpasst in den letzten Jahren mit den USA auf bilateraler Ebene. Da gab es ja das große, der Versuch, ein Handels- und Investitionsabkommen zu schließen. Das wollte man hier nicht. Jetzt will man es in den USA nicht mehr. Das Ding ist tot. Ich
meine, das berühmte TTIP-Abkommen.
Mit China sollten wir daran arbeiten. Es ist natürlich ein viel schwierigerer Partner, weil wir unterschiedliche Systeme haben. Aber es ist machbar. Die Chinesen sind daran interessiert und wir Deutsche, wir sind halt extrem verflochten mit der Weltwirtschaft. Wir brauchen das. Also für uns ist es wichtiger. Die Chinesen wollen sich entwickeln, auch über Globalisierung. Aber im Endeffekt spielt für die Chinesen die Außenbeziehung eine viel weniger wichtige Rolle als für uns.
Sie sagen, die Systeme sind nicht vergleichbar. Marktwirtschaft, Staatswirtschaft. Nun kommen ja bei solchen Joint Ventures sowohl in Deutschland als auch in China kommt ja die Lebens- und Arbeitskultur, die Arbeitswelt von China und Deutschland irgendwie zusammen. Man begegnet sich da. Chinesen arbeiten hier in Unternehmen, die sie investieren. Deutsche, die dort werden dorthin geschickt von ihren Firmen für Joint Ventures. Erleichtert das dann auf Dauer auch etwas das Geschäft, dass man da voneinander lernt, weil die Kulturen, da sagt man ja nichts Neues, ja doch sehr unterschiedlich sind in der Kommunikation, im Sozialverhalten, in der Art auch, wie man in einem Betrieb zusammenarbeitet. Wo sind da die Probleme und wo sind da die Lösungen?
Ich kann da nicht pauschal sagen, wie es die chinesischen Investoren hier mit deutschen Tochtergesellschaften umgehen, aber ich kann vielleicht aus eigenen Recherchen, Erfahrungen sagen, bei einigen Unternehmen, die ja von chinesischen Investoren übernommen werden, oder worden sind, dass die Betriebsräte zum Beispiel sehr glücklich sind, dass alle Arbeitsplätze gerettet sind. Und die haben eine sehr interessante Beobachtung gemacht, dass chinesische Investoren sich sehr zurückgezogen haben. Also sprich, der ganze Management ist das alte geblieben. Das tauschen die chinesischen Investoren nicht sofort aus und sagen, wir schicken unsere eigene Manager rein und machen, was wir für richtig halten, sondern sie haben das Management so stehen lassen und sagen, macht ihr weiter. Und die haben auch ständig im Dialog mit den Betriebsräten, sprich, wo drückt der Schuh und was könnte man als Investor noch besser machen, haben die Gewerkschaften nachhaltig beeindruckt, die sprechen von den Einzelfällen. Und das sieht ja schon, die Chinesen lernen. Und dieser Lernprozess ist wirklich sehr kurz. Und die sind erstmal seit ein paar Jahren hier in Deutschland, in Europa insgesamt, und Lernen oder Mitbestimmung sich China ein totales Fremdwort. Ja? Also Gespräche mit Gewerkschaften. Das haben sie ganz schnell gelernt. Ja? Und da sieht man, chinesische Investoren.
Es gibt aber auch Unternehmen, wo es Schwierigkeiten gab.
Also, dass man wegen Verschuldungen verkauft wird. Das sind zum Teil Familienunternehmen zum Beispiel. Mhm. Aber auch die ehemaligen Eigentümer sind noch im Management. Und die sind auch sehr glücklich, dass sie eine Lösung gefunden haben.
Ja, aber vielleicht noch ein Punkt. Es gibt ja eine unterschiedliche Funktion der Gewerkschaften in Deutschland und China. Und dementsprechend ist das dann für Gewerkschaftsvertreter, die mal in China den Chef sprechen wollen oder vielleicht auch mal mit den Gewerkschaften reden sollen, doch nicht so ganz einfach. Weil
Soll jetzt in solchen Joint Venture Unternehmen in China inzwischen auch Zellen der kommunistischen Partei geben?
Ja, das ist noch was anderes. Ich meine, also chinesische.
Das heißt, das ist eine spezielle chinesische Eigenheit. Es gibt zwar da andere Gewerkschaften, aber zumindest ist das, was wir gar nicht hier kennen. Das ist, woran liegt das eigentlich, dass das jetzt plötzlich eigentlich aus der uralten Zeit der kommunistischen Vergangenheit Chinas plötzlich in einem Unternehmen, wo es ja um Gewinn geht und um Effizienz, plötzlich diese alten Strukturen wieder auftauchen?
Der Staat möchte gerne alles kontrollieren und die Kontrollierung auf unterschiedlicher Ebene. Dass in jeder Unternehmerpartei Zelle gegründet wird, ist eine der möglichen Kommunikationswege. Und natürlich Gewerkschaften ist sozusagen was Schlichende dazwischen. Gewerkschaften machen ja nichts anderes, als Ausflüge zu organisieren oder keine Ahnung, so ein Abendgala zu organisieren, dass alle glücklich sind. Aber wenn sie ernsthafte Probleme haben, sprechen sie die Gewerkschaften. Also wenn die Arbeitnehmer Probleme haben, sprechen sie nicht Gewerkschaften. Sie besuchen die Partei.
Also das ist ja sowieso auch die spannende Frage, ob es tatsächlich möglich sein wird, diesen Fortschritt weiterhin so zu erzielen, also auch diese Dynamik in der Wirtschaft, ohne politisch mehr Freiheiten zuzulassen. Also jetzt ist ja auch sogar das verschärft worden, also Internetzensur ist ein Thema, das auch ausländische Investoren in China betrifft. Und es gibt durchaus unterhalb der Ebene, auch innerhalb der chinesischen Bevölkerung immer wieder mal so Tendenzen, das kriegen wir ja auch mit hier, Menschenrechtsaktivisten und so weiter, das ist halt sehr schwierig. Nur wenn man sich mal anguckt in anderen Teilen der Welt, irgendwann kann sich das halt Bahnen brechen. Wir wissen es nicht, ob die Chinesen da vielleicht anders ticken als eben Osteuropäer, die das irgendwann mal abschütteln konnten. Aber offensichtlich diese Schritte, das jetzt wieder zu verschärfen, was damals eben Deng Xiaoping ja in den 70er Jahren angefangen hat zu freizugeben. Aber die Chinesen wollen halt politisch absolut die Macht behalten bei der kommunistischen Partei und die Wirtschaft soll aber funktionieren wie in einer freien Gesellschaft. Und gerade wenn es darum geht, wenn wir sehen jetzt eben Digitalisierung, Smart Economy, also so diese Vernetzung, das basiert natürlich sehr viel auf Kommunikation, auch unter den Leuten, das als Staat kontrollieren zu wollen. Also ich sehe da auch durchaus Schwierigkeiten und möglicherweise setzt sich da dann auch wieder mal eine andere Bewegung
dann
durch.
Mit diesem Konflikt, Herr Krupp, verbindet sich ja die ordnungspolitische Gretchenfrage. Kann man auf Dauer, auf lange Sicht wirtschaftlich erfolgreich agieren, wenn es keine politischen Freiheiten gibt und wenn Demokratie und Rechtsstaat, so zumindest wie wir ihn verstehen, gar nicht vorhanden ist?
Ja gut, also ich meine, ich möchte mal sagen, ich weiß jetzt nicht genau, was China alles diktiert. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt Deutschland nehme, dann haben wir ja auch viele Gesetze und Bedingungen. Und hier gibt's, jeder kann im Prinzip dem Größenwahn dienen und kann im Prinzip am Schluss sagen, ich gehe mal in die Insolvenz. Also ich sag mal, ob das alles marktwirtschaftlich ist, ist auch nicht immer so gesagt, wenn ich jetzt in meiner Branche dran denke. Aber ich sag mal, wir können doch hier problemlos, ich sag mal, bestimmen für die Firma und die Verantwortung übernehmen und ich sag mal auch das Know-how weitertreiben und das muss ja theoretisch auch in China irgendwann möglich werden, denn das wollen die ja. Sie wollen ja im Prinzip, wenn ein Deutscher oder eine europäische Firma dort investiert, wollen sie ja den nicht bremsen, sondern sie wollen ja, dass im Prinzip dort das Know-how und dass sie das weiterentwickeln und da kann ich mir nicht vorstellen, dass da von chinesischer Seite irgendwelche Handicaps eingebaut werden. Ja. Denn die wollen im Prinzip natürlich China vorantreiben. China will ja, ich sag mal, Amerika überrunden und das sind sie ja auf dem Weg und da werden sie sicherlich die Freiheiten uns geben, die uns, unsere Wirtschaft braucht, um sich dort
die Frage war ja, also es sind auf lange Sicht sind rechtsstaatliche Strukturen notwendig, um gegen Plagiat gegen Ideenraub, gegen Raub geistigen Eigentums auch vorgehen zu können.
Das ist immer Voraussetzung. Es muss korrekt zugehen. Es muss, also ich sag mal, es kann nicht sein, dass der eine Riesenarbeit macht für Entwicklung und der andere sagt, das hole ich mir mal und damit habe ich's. Also das korrekt muss es zugehen, sodass auch einer interessiert ist zu entwickeln. Denn wenn er keinen Vorteil hat, wenn er entwickelt hat, dann wird er in Zukunft nicht mehr entwickeln. Also wir müssen Leistung honorieren und die muss auch immer honoriert werden und Nichtleistung darf nicht gleich honoriert werden wie Leistung. Denn das war ja früher im Kommunismus so, dass man gesagt hat, da fehlte es ja am Antrieb. Und das hat der Chinese 100% erkannt und wird da sicherlich auch seine Gesetze machen oder seine Vorschriften machen, sodass er diese Vorteile unserer Wirtschaft dann auch bei sich bekommt.
Ja, vielleicht auch nochmal zur neuen Ausrichtung der chinesischen Wirtschaftspolitik schon seit 2012, seit Xi Jinping und die neue Regierung an
der Staatsminister und Parteichef. Ne?
Ja. Ja. Da geht es ja vor allem um eine Veränderung des Wirtschaftsmodells und innovationsgetrieben ist eine große Ausrichtung, aber auch beispielsweise ökologisch nachhaltiger, sozial ausgeglichener. Das sind diese großen Themen und innovationsgetrieben heißt natürlich, wenn ich die Eigentumsrechte nicht schütze, dann werden die Unternehmen nach wie vor eher imitieren als selber erfinden und investieren in die Erfindung. Das heißt, die großen Linien sind gesetzt. Aber vielleicht nochmal zu dem anderen Punkt zurückzukommen. Die Macht der Partei in der chinesischen Wirtschaft. Es gibt ja verschiedene Aspekte, aber ein Aspekt, der ist ganz wichtig, dass wir sagen, was da an Zentralisierung jetzt passiert, das war auch notwendig. Wenn wir uns beispielsweise den Finanzsektor angucken, wir haben seit vielen Monaten und Jahren gesagt, aus China könnte vielleicht eine große Blase kommen und auch wieder den Finanzsektor international gefährden. Und man weiß, dass die Verschuldung extrem gestiegen ist nach 2008 in China. Und jetzt die Kontrolle in diesen Bereichen zu verstärken, ich glaube, das war eine wichtige Entscheidung. Also es war nicht nur
die Internetzensur. Das ist also Finanzregeln.
Es geht nicht um Internet, sondern jetzt gerade um die Frage der Partei, die ja dann an diese Stellschrauben gesetzt werden soll, um zu kontrollieren, dass das beispielsweise im Finanzsektor umgesetzt wird.
Ganz kurz. Ich möchte nur kurz ergänzen. Und zwar, wir sprachen ja von der totalen Kontrolle chinesischer Investoren in China selbst. Aber ich spreche in Deutschland mit vielen chinesischen Management, die ja jetzt in deutschen Unternehmen beteiligt sind. Da merke ich kaum was, dass sie parteitreuer sind. Oh gut, zum Teil sind natürlich Privatunternehmen und andere sind natürlich auch staatliche Unternehmen. Aber selbst dann, da macht sich die Parteiprogramme ja gar nicht bemerkbar. Das ist sehr bemerkenswert. Und man darf ja nicht vergessen, in dem Moment, wo chinesische Investoren in Deutschland ein Unternehmen erwerben, da sind sie Inhaber einer deutschen und einer europäischen Firma. Und es gelten die Gesetze hier. Und das müssen sie lernen einzuhalten. Und nochmal, diese Rivalität möchte ich überhaupt nicht zuspitzen lassen und nicht überinterpretieren. Deutsche Firmen, chinesische Investoren, die fahren zusammen Fahrrad. Und man kann nur so lange balancieren, wenn man vorwärts kommt. Und wenn man nicht vorwärts kommt, oder wenn der Weg zu steinig ist oder wenn zu stark ist, dann stolpert ihr, da fahren beiden.
Darf ich noch einen Aspekt ansprechen? Was führt China eigentlich im Schilde? Sie haben von neuer Wirtschaftsausrichtung im Reich der Mitte gesprochen. Da gibt es einen ganz verheißungsvollen Begriff namens neuer Seidenstraße. Da soll jetzt nicht mehr wie früher auf Kamelen Seidenraupen nach Westen transportiert werden, sondern hier versucht China ganz offensichtlich, die Infrastruktur, die Logistik in die Hand zu kriegen. Ist das die Straße, die China zur Weltmacht Nummer 1 führen wird und zur unumschränkten Exportnation, die vielleicht Europa dann letztendlich auch marginalisieren wird?
Ja, man kann das so sehen, dass die Gefahr besteht, aber noch besser ist, wenn Europa und China gemeinsam diese Handelsroute bedienen. Diese Handelsroute hilft China nicht dazu, eine Weltmacht zu werden, zumindest eine regionale Macht, wenn die Handelsrouten führen nur bis Europa und bis arabische Welt und Afrika, nicht Amerika, nicht Australien. Also es ist im Moment, sieht so aus, aber besser, wenn China auf der einen Seite der Handelsroute, Europa auf der anderen Ende der Handelsroute gemeinsam Hand in Hand diese restlichen Regionen als wachsende Märkte gemeinsam erschließen. Ist natürlich ein bisschen Zukunftsmusik, aber die Musik ist immer noch zeitgemäß. Wenn das beiden Seiten gelänge, dann ist es eine tolle Sache.
Gut, das, die Vermutung ist ja, dass China dann ja wirklich quasi mit der wirtschaftlichen auch die politische Dominanz ausübt. Herr Grupp, nochmal, worauf muss sich Europa, worauf muss sich Deutschland einstellen in der Zukunft, gerade in dieser globalen Konkurrenz? Mit welchen Stärken, mit welchen Pfunden müssen wir wuchern, um uns da in der Welt zu behaupten?
Wir können nur wuchern mit unserer Technologie, mit dem Vorsprung, den wir heute haben, und den müssen wir versuchen zu halten. Und ich meine nochmal, wenn die Chinesen zu uns nach Deutschland kommen und Firmen stark interessiert sind, dann zeigt es ja, dass wir Dinge haben, die eben andere nicht haben. Und diesen Vorsprung müssen wir halten. Wir müssen entwickeln und forschen. Und dafür brauchen wir aber auch die Arbeitsplätze hier. Denn an den Arbeitsplätzen wird entwickelt und geforscht und nicht am Schreibtisch. Wenn wir die Arbeitsplätze alle auslagern, das wäre fatal, dann könnten wir nicht mehr die Entwicklung und Forschungsarbeit leisten, die wir brauchen, um auch später und in der Zukunft führend in der Welt zu sein.
Aber es ist doch auch nicht so, wenn diese Seidenstraße, also wenn China da investiert, Infrastruktur, zum Beispiel haben sie den Hafen von Piräus in Griechenland gekauft. Wir waren alle sehr dankbar, weil Griechenland braucht Geld. Die Europäer sind froh, wenn da privatisiert wird. Und infolgedessen hat sich dort der Umschlag verdreifacht innerhalb kürzester Zeit. Davon profitieren die Griechen, die nämlich da mehr arbeiten. Es ist ein Zeichen, dass es dynamisch wird. Das heißt, das Know-how, also die Chinesen sind im Handel unschlagbar, möchte ich mal sagen. Also so, wenn man Hongkong mit einbezieht mal. Ist doch nicht, dass wir jetzt einen Nachteil davon haben, dass ein wichtiger Hafen in Europa an die Chinesen gegangen ist. Ja. Also auch Deutsche, die dort investiert hätten, würden natürlich daran verdienen wollen, wie das Investoren immer wollen, aber letztlich darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass der offen bleibt und selbstverständlich bleibt er das. Und so ist es mit anderen Infrastrukturprogrammen auch. Ich bin durchaus der Meinung, dass man bei manchen Bereichen sagen kann, das ist sensibel. Energieversorgung beispielsweise in solchen. Das ist ja auch gegeben, aber eben in vielen Bereichen, wenn es dem Handel dient, dem Austausch, ist da doch keine Gefahr.
Ja, vielleicht ein Punkt dazu, und zwar, es geht ja vor allem um den Bau von Infrastruktur, und Infrastruktur gehört in der Europäischen Union zu den gemeinsamen Politiken. Da gibt es langfristige Pläne, da gibt es EU-weite Ausschreibungen von Projekten, da gibt es technische Standards, das Passagierrecht, also es ist ein ganz komplexer Regulierungsrahmen. Und ich glaube, der Kern ist halt nur, dass die chinesische Regierung, die Investoren verstehen, dass ohne die Einhaltung dieses Rahmens, vor allem in den zentral- und mitteleuropäischen Ländern, da wurde ja schon investiert, ohne dass überhaupt darüber nachgedacht wurde, ob es diesen Regulierungsrahmen gibt, dass dieser eingehalten wird. Und ich glaube, das ist dann kein Problem. Aber man muss auch noch an einen anderen Punkt denken, nämlich, dass wir in diesem Bereich auch sehr wettbewerbsfähige Unternehmen haben in der Infrastruktur. Und um deren Konkurrenzfähigkeit zu sichern und jetzt nicht dann beispielsweise das große chinesische Eisenbahnunternehmen zu holen, das sozusagen alle verdrängen kann, weil es eine enorme Machtposition hat, müssen wir auch hier sicherstellen, dass hier Regeln bei der Finanzierung von Projekten beispielsweise gleichberechtigt sind.
Wir haben noch etwas mehr als eine Minute, ganz kurz noch. Wird das deutsch-chinesische Verhältnis vor allen Dingen im Zeichen der Wirtschaft stehen, wenn dann andere Themen da völlig unter die Räder geraten, ein Schattendasein führen? Die Kanzlerin wollte ja auch das Thema Menschenrechte, Sie haben es gerade kurz angesprochen, auch noch ansprechen. Wird das, ist das irgendwie so nach dem Motto, was ich übrigens auch noch sagen wollte? Oder welche Rolle spielen die anderen Themen?
China, sie glaubt aus der Pekinger Lesart, pflegt China mit Deutschland eine umfassende strategische Partnerschaft. Das umfasst alle Aspekte, Politik, Rechtsstaat, Menschenrechte. Und ich denke, das ist offenbar heute der Kanzlerin auch gelungen, auch was eine Aussage machen zu lassen zu der Frau vom Nobelpreisträger Liu Xiaobo, die ja nach Deutschland ausreisen möchte. Ich denke, dieses Bandbreite sollen wir weiter pflegen und weiter diskutieren, so wie beide gemeinsam unterwegs und gut unterwegs sind.
Ich habe am Anfang vorgelesen, dass doch einige deutsche Unternehmen jetzt sehr skeptisch sind in der Zusammenarbeit mit China, aber Sie sind eigentlich optimistisch.
Also ich finde es ein Lob für die deutsche Wirtschaft, wenn die Weltmacht China sozusagen interessiert ist an Deutschland, dann kann das ja nur für die Leistung der Wirtschaft in Deutschland sprechen.
Gut, das klingt doch wie ein wunderbares Schlusswort. Noch 8 Sekunden. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, bleiben Sie bei Phoenix.